Als die Welt in Stücke brach, von Jens W. Grocker. Kapitel 5: Schicksal. Die Wächter brachten den bewusstlosen Mann direkt in den Versammlungssaal, wo sie ihn auf die Bühne legten und noch einmal fesselten. Nach einigen Minuten kam er zu sich, schaute sich benommen um und schien das Gesuchte nicht zu finden. »Das war verdammt dumm von dir, abzuhauen«, höhnte Franz Klemm, während er sich vor Ahmed aufbaute. Die anderen hielten respektvoll Abstand. Weder die Bürgermeisterin noch der Doktor waren zu diesem Zeitpunkt anwesend. »Jetzt bezweifelt wirklich keiner mehr, dass du schuldig bist. Los, rede! Was hast du mit der Kleinen angestellt?«
»Wo ist meine Frau?«
krächzte Ahmed noch immer wild um sich blickend. Seine Augen waren geweitet Angst. Ja, beinahe Irrsinn spiegelte sich in ihnen wieder. »Lenk nicht ab, du Drecksack. Was hast du der Kleinen angetan?«
»Wo ist meine Frau? Ich muss meine Frau sehen!«
brüllte Ahmed hysterisch und versuchte, die Fesseln zu lösen. Dabei robbte er wie ein gestrandeter Fisch über die Bühne, weil er auf dem Rücken liegend an den Bühnenteilen festgebunden war. Er wirkte völlig von Sinnen, als habe ihn, was immer geschehen war, mit einem Schlag wahnsinnig gemacht. Klemm fletschte die Zähne, schnellte vor und trat dem strampelnden Ahmed mit Wucht in die Rippen. Dieser stöhnte auf, krümmte sich kurz zusammen, begann aber gleich darauf wieder an den Fesseln zu zerren und wie ein Tier zu brüllen.
»Mach mich los! Ich muss zu ihr! Ich muss sie beschützen!«
Klemm wollte ihm schon einen zweiten Tritt verpassen, als Herr Bauer mit der Bürgermeisterin im Schlepptau hereinkam. Geistesgegenwärtig zog der Hauptmann den Fuß zurück. »Warum schreit denn der Mann so?« wollte die Bürgermeisterin wissen. Sie sah sehr besorgt aus und hatte Schweiß auf der Stirn. »Was hast du gemacht, Franz?« fragte Herr Bauer streng.
»Nichts! Seit er aufgewacht ist, brüllt der Saukerl so!«
»Wo ist Ina?« wollte Herr Bauer wissen.
»Bei mir im Büro. Ich dachte, es wäre besser, sie wartet erstmal da. Hat mich eine halbe Stunde gekostet, sie zu überzeugen«, antwortete die Bürgermeisterin.
»Sven«, Herr Bauer drehte sich zu dem jungen Mann an der Tür um, »geh zum Büro der Bürgermeisterin und hole Frau Ilderim. Wir werden sie brauchen.« Ohne abzuwarten, ob sein Befehl befolgt wurde, trat der Doktor nun näher an Ahmed heran.
»Ahmed, kannst du mich hören? Was ist geschehen?«
»Sie ist in Gefahr. Ich muss sie schützen. Ich darf es nicht zulassen.«
Speichel spritzte über die ganze Bühne, als Ahmed das Kreuz in die Höhe riss und sich mit einem gewaltigen Ruck von den Fesseln zu befreien suchte. Es war sinnlos. Je kräftiger er zerrte, umso härter wurde er nur wieder auf den Bühnenboden zurückgeschleudert.
»Ahmed, du musst dich beruhigen und mir sagen, was passiert ist«, wiederholte Herr Bauer leise, aber eindringlich. Er stand nun auf der Bühne, nur einen Meter vom Gefesselten entfernt.
»Ich kann dir sagen, was passiert ist. Der Kerl hat irgendeine Hexerei mit der kleinen Hanna angestellt und dann versucht zu fliehen. Und jetzt spielt er hier den Kaspar, um von allem abzulenken«,
kröllte Klemm abfällig und spuckte auf den Hallenboden.
»Also wirklich, Herr Klemm«, empörte sich die Bürgermeisterin, und Herr Bauer kratzte sich gedankenverloren am Kopf.
Ahmed begann erneut zu schreien.
»Ina! Ina! Wo bist du? Du musst den Kleinen in Sicherheit bringen!«
»Das spielt er nicht«, stellte Herr Bauer trocken fest. »Daniel hat erzählt, Hanna wollte Ahmed etwas zeigen.«
»Wie etwas zeigen?« fragte der Hauptmann skeptisch.
Aber der Doktor schüttelte nur den Kopf. »Ich weiß es nicht.« Die Tür wurde aufgerissen und Ina kam hereingestürmt. Ihre Augen waren gerötet, ihr wunderschönes blondes Haar zerzaust und sie wirkte sehr müde und abgekämpft. Als sie den gefesselten Ahmed sah, entfuhr ihr ein Schreckensschrei. Zornig blickte sie zu Klemm und steuerte dann direkt auf ihn zu, die Hände zu Fäusten geballt.
»Sie machen ihn sofort los! Sie verdammtes Schwein! Sie haben kein Recht!«
Sie hob die Hand und machte Anstalten, Klemm eine zu scheuern, aber Sven, der ihr gefolgt war, hielt sie rechtzeitig fest. Ina fauchte und versuchte, sich loszureißen. Ohne Erfolg. Der Hauptmann lächelte überlegen, trat aber vorsichtshalber einen Schritt zurück.
»Scheinbar ist die ganze Familie durchgeknallt.«
Ina entwand sich tatsächlich Svens Griff, spuckte Klemm vor die Füße und wandte sich dann aber Herrn Bauer zu. Sie wollen, dass ich mit ihm rede, oder? Dann binden Sie ihn los oder ich helfe Ihnen kein Stück weiter.
Herr Bauer musterte sie eine Weile, kratzte sich an der Nase und schaute dann zur Bürgermeisterin, die ratlos Frau Ilderim anblickte und sprach schließlich zu Franz Klemm: Wenn du 6 Männer um ihn aufstellst und wir die Halle abschließen, sollte es reichen, oder? Der Hauptmann grunzte angewidert. Es war ihm anzusehen, was er von der Idee hielt, aber schließlich nickte er.
Wenn wir dann herausfinden, wie der Kerl das angestellt hat mit dem Wolf, soll's mir recht sein.
Ina ließ es sich nicht nehmen, die Fesseln selbst zu lösen. Für Klemms Hinweis, Ahmed könne gefährlich sein und sie solle sich nicht so nah an ihn heranwagen, hatte sie nur ein verächtliches Lächeln übrig. Hastig knotete sie die Seile auf, zog die Schnüre von den Handgelenken und half ihrem völlig erschöpften Mann, sich auf einen Stuhl zu setzen. Seit Ina bei ihm war, schrie er nicht mehr. Er starrte sie nur an mit diesem wirren, angsterfüllten Blick und murmelte etwas, das keiner verstand. Ina befahl Sven, im selbstsicheren Ton Wasser zu holen, und nachdem dieser mit einem großen Glas abgekochtem Regenwasser zurückgekommen war, setzte sie sich zu ihrem Mann und gab ihm langsam zu trinken. Klemm und seine Wächter hatten die Bühne, auf der das Paar saß, umstellt und ließen es keine Sekunde aus den Augen. Die Bürgermeisterin und Herr Bauer hatten im Publikumsbereich Platz genommen und warteten, bis Ina bereit war. Nach einer Weile schien Ahmed wieder klarer zu werden. Zumindest erkannte er seine Frau, zog sie fest an sich und flüsterte ihr etwas ins Ohr.
»Ich verstehe dich nicht, Ahmed. Sag es lauter.«
»Ich muss.«
Jedes Wort schien ihn anzustrengen. Er war heiser von der Schreierei und es fiel ihm sichtlich schwer, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Lass dir Zeit, Schatz.«
»Ich muss dich beschützen«,
sagte er nun lauter und fasste ihre Hand.
»Trink noch einen Schluck.«
»Ahmed, vor was musst du deine Frau beschützen?«, fragte Herr Bauer von seinem Sitz aus. Ahmed blickte ins Publikum und schien die Quelle der Stimme zu suchen, fand sie aber nicht. Sein Blick war fahrig und unkonzentriert, als sehe er gleichzeitig noch etwas anderes vor seinem geistigen Auge.
»Fragen Sie ihn, Frau Ilderim«, bat der Doktor.
Sie schaute kurz verärgert zu ihm herüber, schien etwas Giftiges sagen zu wollen, aber schluckte es schließlich doch hinunter.
»Ahmed, schau mich an.«
»Vor wem willst du mich beschützen?«
»Vor dem Wolf«,
kam die prompte Antwort so klar und präzise, dass Ina zusammenzuckte.
»Seht ihr, ich wusste es doch, er labert nur Scheiße«,
krakelte Franz Klemm. »Er hetzt uns das Vieh doch selbst auf den Hals.«
»Ruhe, Franz«, befahl Herr Bauer streng.
Er war konzentriert und hellwach. »Fragen Sie ihn, warum er sie beschützen muss.« Inas Stirn war gerunzelt, sie wirkte skeptisch, befolgte aber auch diese Anweisung widerspruchslos.
»Warum jetzt, Ahmed? Warum musst du mich jetzt vor dem Wolf beschützen?«
Diesmal dauerte es lange, bis Ahmed antwortete, und Ina musste die Frage sogar 3-mal wiederholen. Er starrte sie an, lauschte ihren Worten, aber wieder wirkte es, als sei er eigentlich ganz woanders. Schließlich, Klemm wollte das Experiment schon als gescheitert erklären, packte Ahmed seine Frau an der Schulter und zog sie ganz nah an sich heran und sagte leise, aber klar verständlich,
»Weil er sich an mir rächen will. Ich habe es gesehen. Es wird passieren. Die Kleine, sie hat es mir gezeigt. Der Wolf, er kommt heute Nacht und er wird dich und Martin töten, wenn ich es nicht verhindere.«
In der Stille hätte man die berühmte Stecknadel fallen hören können. Keiner wusste darauf etwas zu sagen, nicht einmal Franz Klemm, der Ahmed mit offenem Mund anklotzte. Irgendwann stand Herr Bauer auf und trat langsam, seinen Stuhl in der Hand, auf die Bühne, zu Ahmed und Ina. Seine Stirn lag in tiefen Falten, man konnte regelrecht sehen, wie er nachdachte. Er setzte sich dem Türken genau gegenüber und musterte ihn eine Weile. Ahmed beobachtete seinerseits Herrn Bauer ganz genau, während Ina neben ihm in der Hocke in schweigsames Grübeln versunken war. Herr Bauer rückte seine Brille zurecht und beugte sich vor, bis sich die beiden Männer direkt in die Augen blickten.
»Ahmed, weißt du, wer ich bin?«
»Ja, der Doktor«,
Das stimmt. Und weißt du, wo wir uns befinden?
Im Gemeindehaus.
Korrekt. Erzähle mir, was passiert ist.
Meine Familie muss in Sicherheit gebracht werden. Ich muss sie selbst beschützen.
Herr Bauer nickte und ignorierte das unwillige Zischen Franz Klemms aus dem Hintergrund. Darüber reden wir, wenn wir wissen, was hier vorgeht. Du musst es uns begreiflich machen.
Ich höre ihn. Ich höre sie alle. Sie fürchten sich. Wen hörst du? Den Wolf? Auch. Ich kann hören, was sie fühlen. Ich kann es nicht unterscheiden. Es sind so viele. Zu viele Wölfe?
Herr Bauers Stimme wurde ganz leise bei dieser Frage. Alle hielten den Atem an. Ahmed schüttelte den Kopf.
Nein, nur einer. Ich höre alle Tiere. Bringt mich zu meinem Jungen. Ohne mich ist er in Gefahr.
Ahmeds Hand hatte Herrn Bauer gepackt und zog den Doktor ruckartig dem Türken entgegen, bis beide nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren. Franz Klemm schrie alarmiert auf und wollte eingreifen, aber Herr Bauer hob beruhigend die Hand.
Sie haben es versprochen. Ich will ihn sehen.
Ich habe versprochen, dass wir darüber reden, aber noch weiß ich nicht alles. Du sagtest eben, Hanna habe dir gezeigt, dass deine Familie in Gefahr ist. Wie hat sie das gemacht?
Wieder folgte Stille.
Ahmed blickte dem Doktor lange in die Augen, als suche er dort Antworten auf die Frage. Noch immer hielt er ihn gepackt.
Es ist schwer zu erklären. Sie hat mich berührt. Ihre Finger waren kalt wie Eis, aber dennoch sanft und wohltuend. Wie wenn man Schmerzen hat und dann gekühlt wird. Dann war da das Licht, so weiß wie die Mittagssonne, aber nicht blendend. Es war eher das Gegenteil. Das Licht machte alles klarer und sichtbarer. Und dann habe ich es gesehen. Oder vielmehr erlebt. Ich war in meiner Wohnung. Es war Nacht und ich sah meine Frau, wie sie sich verzweifelt gegen die Tür stemmte, um sie geschlossen zu halten. Im Hintergrund schrie Martin.
Er stockte und Tränen rannen ihm über die Wangen. Er schien kreidebleich.
Es gab ein schreckliches Krachen und die Haustür knackte. Ein Riss hatte sich im Holz gebildet. Irgendetwas rammte von draußen dagegen. Nur mit Mühe konnte Ina die Tür geschlossen halten. Ich wollte ihr zu Hilfe kommen, stemmte mich gegen die Tür, aber ich hatte keine Kraft. Ich schrie Ina zu, sie solle den Jungen nehmen und sich in Sicherheit bringen, aber sie hörte mich nicht. Plötzlich riss die Tür in zwei, wie Pappe. Ina schrie auf. Im Flur stand der Wolf, riesig und schwarz und blutrünstig.
Hier stockte Ahmed erneut. Sein ganzer Körper zitterte während der Beschreibung und er sah aus, als müsse er sich übergeben.
»Es ist alles gut, Schatz. Es war ein Traum. Nichts davon ist geschehen. Sieh doch, mir geht es gut.«
»Es war kein Traum«, protestierte er heftig. »Es wird passieren. Ich weiß es. Heute Nacht wird es passieren, wenn ich nicht da bin, um euch zu beschützen.«
»Ach, und wie genau willst du das anstellen?«, fragte Klemm, der näher getreten war.
»Ich kann ihn fernhalten. Er hört vielleicht auf mich.«
Kaum hatte Ahmed dies gesagt, heulte der Hauptmann triumphierend auf, sprang auf die Bühne, packte Ahmed und schleuderte ihn vom Stuhl bäuchlings auf den Boden.
»Männer, schnell, die Fesseln! Ich wusste es doch, Doktor! Du kannst nicht leugnen, dass er gestanden hat! Schaff die Frau hier weg!«
Die letzten Worte waren auf Ina Ilderim bezogen, die ihrerseits aufgesprungen war und versuchte, Franz Klemm von ihrem Mann herunterzuzerren, während sie den Hauptmann hysterisch beschimpfte. Schnell war Sven an ihrer Seite, zog sie vorsichtig weg, redete beruhigend auf sie ein. Sie strampelte und versuchte, sich loszureißen, aber Sven zog sie immer weiter Richtung Ausgang.
»Frau Bürgermeisterin, mit Ihrer Erlaubnis nehme ich Ahmed Ilderim hiermit fest. Er hat gestanden, den Wolf kontrollieren zu können und ist somit verantwortlich für den Tod von zahllosen Menschen.«
rief Clem, während er den nun wieder gefesselten Ahmed auf die Füße zerrte. Die Bürgermeisterin saß schweißnass in ihrem Stuhl, als sei sie gerade einen Marathon gelaufen und wirkte völlig überfordert. Ihr Mund stand offen, sie blickte hilflos von Herrn Bauer zu Franz Clem und wieder zurück. Der Doktor hatte sich während der ganzen Szene kein einziges Mal gerührt. Er saß noch immer auf der Bühne, die Hand unter das Kinn gestützt und blickte scheinbar ins Leere.
»Frau Bürgermeisterin, ich brauche Ihr Einverständnis!«
»Naja, also«, stammelte sie unsicher, »das ist alles sehr verfahren, nicht wahr?« Erneut blickte sie hilfesuchend zu Herrn Bauer, aber der reagierte nicht.
»Was heißt hier verfahren? Er hat gestanden. Er will den Wolf aufhalten. Soll heißen, er kann ihn aufhalten.
Nun ja, aber ist das nicht etwas Gutes? Er will uns vor ihm schützen,« gab die Bürgermeisterin zögerlich zurück. »Also vorausgesetzt, wir glauben das alles. Ich meine, es klingt doch schon sehr verrückt, nicht wahr?«
»Er will seine Familie schützen, Frau Bürgermeisterin, nicht uns. Wenn er dieses Vieh kontrollieren kann, warum hat er dann zugelassen, dass es so viele Leute tötet?«
Franz Clem untermauerte seine Worte mit einem Hieb auf Ahmeds Hinterkopf.
»Ich kann sie nicht kontrollieren. Verdammt, ich kann es nur aufhalten für eine kurze Zeit. Kontrollieren kann ich das Vieh nicht.«
Ahmed versuchte, sich loszureißen, aber Clem trat ihm wuchtvoll in die Kniekehle und brachte ihn erneut zu Fall.
»Ach, jetzt plötzlich. Deine Geschichte ändert sich auch minütlich. Aber keine Angst, ich werde die Wahrheit schon aus dir rauskriegen. Männer, bringt ihn in den Keller, ich komme nach.«
Die Wächter schauten kurz zu Herrn Bauer, der sich noch immer nicht rührte und ins Leere blickte, und schleiften den Gefangenen dann nach einem kurzen Nicken der Bürgermeisterin von der Bühne den Mittelgang entlang und hinaus. Ina und Sven hinterher. Nachdem die Tür zugefallen war, zog Schweigen ein. Clem blickte angriffslustig zu Herrn Bauer, der sich noch immer nicht regte, dann zur Bürgermeisterin, die nun restlos überfordert schien und zusammengesunken in ihrem Stuhl saß.
»Also für mich ist jetzt alles klar. Dieser Kerl kann irgendwie, fragt mich nicht wie, dem Wolf Befehle geben und er setzt ihn gezielt gegen uns ein. Ich habe ihm vom ersten Moment an nicht getraut. Ich gehe jetzt zu ihm und finde raus, wie er das macht und warum. Die Zeit der Freundlichkeit ist vorbei. Der Mann ist ein verdammter Mörder.«
Als Clem keine Widerworte hörte, wandte er sich zur Tür. Er war schon fast hinaus, als sich Herr Bauer plötzlich aufrichtete, die Brille zurechtrückte und die Hand einhaltgebietend hob. Er wirkte noch immer abwesend, aber nun lag Entschlossenheit in seinem Blick.
»Du tust ihm nichts an. Wir wissen nicht mehr als zuvor. Wir haben keine Ahnung, ob er schuldig ist oder nicht.«
Clem hielt in der Bewegung inne. Schon mit dem Fuß aus der Tür heraus drehte er sich zu Herrn Bauer um.
»Er hat es doch selbst gesagt. Du hast es doch gehört. Er kontrolliert den Wolf.«
Herr Bauer zupfte sich an der Weste, schaute kurz auf den Boden, als suche er dort etwas, und antwortete dann leise, aber bestimmt: »Er hat eine Menge Unsinn geredet. Unter anderem, dass ein 7-jähriges Mädchen in die Zukunft blicken kann. Nichts, was er sagt, können wir für bare Münze nehmen. Er ist momentan klar als unzurechnungsfähig einzustufen. Gleichfalls müssen wir alles ernst nehmen, was er sagt, denn die Erfahrung der letzten Tage zeigt, dass nichts mehr unmöglich ist. Kann er den Wolf kontrollieren? Möglich. Kann Hannah die Zukunft vorhersagen? Denkbar. Dennoch macht vieles keinen Sinn. Warum hat er solch eine Angst vor dem Wolf, wenn er ihn kontrollieren kann? Warum hat er dir gestern Abend das Leben gerettet? Warum hat er Daniel und die Kleine am ersten Tag in Sicherheit gebracht, wenn er, wie du sagst, ein verrückter Mörder ist? Wir wissen es nicht.« Der Hauptmann hörte den nüchternen Reden des Doktors unwillig zu, widersprach aber nicht sofort. Erst nach einigen Augenblicken antwortete er deutlich kleinlauter und sichtlich verunsichert:
»Aber wir können ihn doch nicht frei herumlaufen lassen. Das musst du ja zugeben. Wenn wir nicht wissen, müssen wir auf alles vorbereitet sein.«
Der Doktor nickte zustimmend. »Keine gewaltsame Befragung, und wir müssen seinem Wunsch entsprechen.« Er hielt inne und schien lange zu überlegen. Dann sagte er,
»Wir können Sie bei keiner anderen Familie einquartieren. Aber wir können Sie auch nicht alleine lassen.«
Wieder rang er mit sich. »Ich nehme Sie mit nach Hause.« »Und Franz, du stellst mir 6 Männer ab, die uns beschützen.« Er sah alles andere als glücklich aus mit dieser Entscheidung. Dann fiel ihm ein, dass er diese gar nicht treffen konnte. »Ist das für Sie in Ordnung, Frau Bürgermeisterin?« Diese, sichtlich froh, dass Herr Bauer sich freiwillig meldete, nickte bekümmert und brachte nach 2 Versuchen krächzend heraus, »Ja, das ist eine gute Idee, Herr Bauer.« Auch Clem schaute betroffen zum Doktor.
»Ich und meine besten Männer werden euch persönlich beschützen.«
Herr Bauer und Clem blickten einander an. Dann nickten beide. Es war ein Burgfrieden. Fürs Erste. Von all dem bekam Daniel erstmal nichts mit. Er sollte erst in der Nacht Teil dieser Ereignisse werden. Zunächst einmal war er voll und ganz damit beschäftigt, in dem kleinen Wartezimmer Hannas Augen zu untersuchen und sie ständig zu fragen, ob sie auch richtig sehe. Zwar schien sie körperlich gesund zu sein, aber sie wirkte noch immer so abwesend. Sie war unruhig und nervös und mehrfach fragte sie nach Ahmed und Martin und Ina. Ob sie in Sicherheit seien, wollte sie wissen und auch wie spät es sei. Daniel versuchte sie mit Spielen abzulenken. Ein Wächter hatte ihnen Karten und ein Schachbrett besorgt, aber sie konnte sich nicht recht konzentrieren. So war Daniel erleichtert, als Herr Bauer zurückkam. Der Doktor untersuchte sie noch einmal kurz mit einem Gerät, das ihm wohl einer der Wächter gebracht hatte. Bei der ersten Untersuchung hatte er es zumindest noch nicht gehabt. Es war eine Art Lupe, wie sie die Augenärzte benutzten. Es dauerte eine ganze Weile, er schaute sehr gründlich. Dann sagte er, »Nun gut, ich kann keine Verletzung mehr erkennen. Es scheint zu heilen. Aber ich bin alles andere als ein Spezialist. Morgen früh schauen wir noch einmal.« Er stand auf und wuschelte Hannah wild und ungelenkt durchs Haar und begann, seine Sachen in eine Tasche zu packen. »Das war's?« wollte Daniel entsetzt wissen. »Das ist alles? Was soll ich denn machen? Ich verstehe von Augen nur wenig. Wir bräuchten einen Spezialisten.« Daniel wollte fordern, dass man eben in ein anderes Dorf gehe und dort einen Augenarzt suche, aber dann erinnerte er sich an die Wildnis und die Angst, die er schon alleine auf dem Weg zur Feuerwache gehabt hatte. Mit offenem Mund stand er da, unfähig, irgendwas zu sagen. Da war ein Gefühl, es beherrschte ihn schon seit Tagen, und nun bekam es einen Namen. Ohnmacht. »Keine Sorge, Daniel. Wenn ich glauben würde, dass es schlimmer wird, würden wir Leute losschicken. Aber es sieht gut aus. Ihre Netzhaut ist nicht beschädigt. Los jetzt. Wir haben noch etwas sehr Wichtiges vor. Seit Tagen schieben wir es vor uns her. Es wird Zeit. Und wir müssen das Tageslicht nutzen.« Ohne weiter darauf einzugehen, nahm er seine Tasche in die Hand und verließ den Raum. Daniel und Hannah folgten ihm wortlos. Als Junge war Daniel wie alle Dorfkinder in die Albertine Scherer-Schule gegangen. Ein großes Haus mit spitzem Dach, direkt am Hauptplatz, umzingelt von katholischer und evangelischer Kirche, Bäcker, Metzger und Süßigkeitenladen. Über dem doppeltürigen Eingang des damals so riesig und heute vergleichsweise schäbig erscheinenden Gebäudes waren in verschiedenen Farben schematische Figuren aufgemalt, die teils wie Spielfiguren bei »Mensch, ärger dich nicht« aussahen. Was diese bedeuteten, hatte Daniel nie interessiert, doch jetzt war es ein Rätsel, das ihn mehr als alles andere auf der Welt beschäftigte. Hielt es ihn doch davon ab, durch das Schulhoftor links vom Eingang in den asphaltierten Innenhof zu schauen. Auch dort hatte sich die Natur ausgetobt. Büsche und Bäume bildeten einen dichten Wald. Efeu und verschiedene Schlingpflanzen wuchsen kühn am Schulgebäude hinauf. Vielleicht sollten die Figuren die Lust am Lernen oder das spielerische Lernen symbolisieren, oder Albertine Scherer hatte diese Figuren gezeichnet, oder es gab gar keinen Grund, sondern sollte nur hübsch aussehen. Durch den Buschwald hindurch konnte man in der Mitte des geräumigen Hofes eine freie Fläche sehen. Das halbe Dorf hatte sich dort versammelt.
Wer war eigentlich Albertine Scherer? Daniel hatte keine Ahnung. Seltsam, dass er sich das noch nie zuvor gefragt hatte. Diese Schule, das war ein ungeliebter Ort ohne echten Sinn, ohne Bedeutung. Und genauso hatte natürlich auch der Name der Schule keinerlei Bedeutung gehabt. Es war verblüffend, wie wenige Dinge irgendeine Bedeutung gehabt hatten, bevor das Unglück über sie hereingebrochen war.
Daniel starrte durch das Dickicht zum riesigen Holzstapel und schloss gleich wieder die Augen.
Bis zu jenem Moment, da die Theken kein Fleisch mehr trugen, alle Brötchen versteinert und die Medikamente geplündert waren, dann fragte man sich plötzlich, woher all diese Dinge eigentlich kamen. Wer lieferte sie, wer stellte sie her und was fing man ohne sie an? Dann fragte man sich, wer Albertine Scherer war und warum Birkenheide eigentlich Birkenheide hieß. Wenn die Welt nicht mehr selbstverständlich war, interessierte man sich auf einmal für sie. Herr Bauer übte einen leichten Druck auf Daniels Schulter aus und brachte ihn und Hanna dazu, in den Schulhof zu treten und sich durch das Buschwerk in die Mitte zu quetschen.
Daniel wollte da nicht hin und musste es doch. Herr Bauer hatte ihnen alles auf dem Weg erklärt.
Vielleicht war Albertine ja eine berühmte Entdeckerin gewesen. Bestimmt hatte sie am Amazonas eine schöne Blüte entdeckt, die Albertinia bla 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 oder so. Daniel fragte sich, wie sie aussah.
Da waren viele neugierige Blicke, als sie sich vor dem Scheiterhaufen postierten. Alle schienen ihn und Hanna anzugaffen. Das ganze Dorf hatte sicher schon von dem Zwischenfall an der Feuerwache gehört. Er warf ihnen einen giftigen Blick zu, umklammerte Hannas Hand fester und starrte schließlich auf den Boden. Der Asphalt war überall aufgebrochen, Wurzeln und Gras ragten aus dem furchigen, schwarzgrauen Grund. Er versuchte, das Murmeln der Anwesenden zu ignorieren, ihr gieriges, zischendes Wispern. Dann hörte man ein Bimmeln, und Daniel wünschte sich das Wispern zurück. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und schaute auf. Eine lange Reihe von jeweils zwei Männern, die je eine Trage trugen, kam langsam einen schmalen Pfad von der Turnhalle her zum Scheiterhaufen. Auf den Tragen sah man in weißen Tüchern reglose Körper liegen. Augenblicklich verstummte das Gemurmel und machte kläglichen Tönen, peinvollem Gejammer und spitzenhohen Schreien Platz. Herr Bauer löste sich von Daniels Seite und trat zu den zwei Männern, welche die fürchterliche Prozession anführten. Es waren ein evangelischer und katholischer Geistlicher. Die drei Männer unterhielten sich eine Weile, dann nickten sie und wiesen die Träger an, die Körper um den Scheiterhaufen herum aufzubahren. Alle mussten ein Stück zurücktreten. Irgendjemand begann, das Holz anzuzünden, und schon roch es stark nach Rauch, Honig und einem intensiven Kraut, das Daniel nicht benennen konnte. Vielleicht Weihrauch? Was dann geschah, wusste Daniel später kaum noch. Er durchlebte die Zeremonie wie einen Traum. Es gab Reden, endlose, unverständliche Reden. Jemand sang, jemand spielte Flöte, Gejammer, Schluchzen. Weitere, endlose Reden. Vielleicht hatte Albertine Scherer ja auch einen Hamster oder sowas entdeckt im Amazonas. Gab es da überhaupt Hamster? Plötzlich sah er Tim in der Menge. Er stand in der ersten Reihe auf der anderen Seite des Feuers, neben ihm Erika, die fest seine Hand drückte. Er war leichenblass, die Augen stumpf und trüb, das Gesicht völlig ausdruckslos, als wäre er selbst eine Leiche. Sein Haar war sorgfältig gekämmt und er trug einen schwarzen Anzug, der ihm nicht recht passen wollte. Sein Blick war in die Ferne gerichtet, nicht auf den Körper, auf der Trage direkt vor ihm. Den schien er überhaupt nicht wahrzunehmen. Daniel fragte sich, ob er in diesem Moment genauso aussah, so hilflos und verloren. Hatte sich Albertine auch so gefühlt, als sie aus ihrem Kanu gefallen war? Plötzlich kam Bewegung in die Gesellschaft. Die letzte Rede war offensichtlich gehalten worden. Es gab ein einstimmiges Amen. Dann kamen die Träger und begannen die Leichname nacheinander in die Flammen zu geben. Daniel bekam nichts davon mit. Er fixierte Tim, den stolzen, starken Tim, den Feind, der ihm Erika gestohlen hatte, und stellte sich vor, wie er mit ihm im Amazonas Blumen entdeckte. Später erfuhr er, dass man bei der Trauerfeier auch die Namen der Menschen genannt hatte, die im Sumpf und anderswo verschwunden waren. Dass die Verbrennung der anwesenden Leichen auch symbolisch für alle stand. Daniel indes war froh, dass er in all dem Qualm nicht sagen konnte, wann genau seine Mutter in den Himmel stieg.
Mit den letzten Sonnenstrahlen eilten sie schließlich zurück zum Haus der Bauers. Dort war mittlerweile Ina Ilderim angekommen, genau wie Franz Klemm, Sven und vier weitere Männer, alle schwer bewaffnet mit Äxten und Eisenstangen. Daniel, der mit den Gedanken noch halb bei der Schule war, bekam den Trubel im Haus kaum mit. Er zog sich mit Hannah in ihr Zimmer zurück, aber hörte Klemm und Ina streiten. Sie wollte nicht von ihm bewacht werden. Er wiederum betonte, dass er die Bauers schützte und keine... Was genau er sagte, hörte Daniel nicht, und er war sicher, dass es auch besser so war. Er wollte nicht über Klemm oder Ahmed oder all diesen Wahnsinn nachdenken. Er wollte sich verkriechen, trauern und vergessen, dass all dies hier geschah. Er wollte sich nicht fragen, was aus seiner Schwester werden würde. Aus dem Streit unten hatte er die meisten Fakten herausgehört und auch, dass niemand sicher war, ob Hannah wirklich in die Zukunft blicken konnte oder nicht. Wie völlig wahnsinnig war eine Welt, in der man so etwas nicht eindeutig verneinen konnte. Hannah selbst sprach jetzt nicht mehr. Sie lauschte nur und saß schweigend auf dem Bett. Was sie dachte, was sie sah, das konnte Daniel unmöglich sagen. Er blickte sie an wie ein Wundertier, wie eine Fee oder ein Einhorn. Er verstand die Welt nicht mehr. Sie war doch seine kleine Schwester. Und Ahmeds Behauptung, er könne die Tiere hören, auch das hatte er aufgeschnappt. Daniel war nicht mal sicher, was dieser Satz genau bedeutete. Im Nebenraum hörte er manchmal Tim schluchzen und Erika, die ihn beruhigte. Wie viel schöner wäre es jetzt im Kanu mit Albertine. Mit diesem Gedanken schlief er ein. Wie so häufig in den letzten Tagen erwachte er durch schrecklichen Lärm. Es gab Geschrei und Klagelaute und ganz nah das Knurren des Wolfes. Es war so dicht an ihm, dass Daniel erst dachte, das Tier sei in seinem Zimmer, kehlig, laut, brutal und direkt. Er fuhr auf und zog mit einer Hand Hannah an sich, die andere stieß er abwehrend nach vorne. Das Kind erwachte schreiend, unten gab es ein Krachen, ein furchtbares Schreien, so qualvoll und final wie der des alten Mannes am Kreisel. Es war der Schrei einer Frau. Daniel saß da wie erstarrt und rührte sich nicht, lauschte dem Kampf im unteren Stock, den erstickten Schreien der Männer, dem Knurren des Untiers. Er würde einfach hier sitzen bleiben und warten, bis alles vorbei war. Da berührte ihn eine kleine Hand und er vernahm eine Stimme. Sprach sie wirklich oder hörte er sie in seinem Kopf? »Du musst hinab, sonst tötet er sie alle.« Es war eine Wahrheit, die man nicht leugnen konnte. Daniel wusste nicht, woher sie kam und warum sie keinen Widerspruch zuließ. Er wusste noch viel weniger, warum er Hannah wegdrückte, aufstand, langsam zur Tür ging, wie in Trance, sie öffnete, in Richtung Treppe wandelte, unter sich den Kampf hörte und dann, tatsächlich, wider seinen Willen, die Treppe hinabstieg. Im Zimmer Erikas hörte er Geschrei. »Lass mich vorbei!« schrie Tim laut und voller Hass. »Nein, nein, du bleibst hier! Was willst du denn tun?« »Lass mich vorbei, du dumme Kuh!« Es gab ein Gepolter und etwas krachte gegen die Tür, aber Daniel ignorierte es. Er stieg die Treppe hinab in den Flur. Der Kampf fand im Wohnzimmer statt und in der Tür zum Flur lag ein Mann. Blut spritzte ihm aus der Kehle. Dahinter hörte man Schreie und etwas zerbrach. Daniel ging weiter. Er wollte nicht, er hatte Angst, aber die Stimme in ihm sprach erneut. »Er muss dich sehen.« Er wusste, dass es die Wahrheit war. Er stieg über den Toten und stand im Wohnzimmer. Das Sofa war zerfetzt. Darauf lag bäuchlings Ina Ilderim. Dahinter war die Gartentür zerschmettert. Daneben lag eine andere Frau, eine der Expeditionsteilnehmerinnen. Vom Garten hörte man Geschrei. Wie in Trance schritt Daniel weiter und erreichte die zersplitterte Tür. Von dort sah er das Schauspiel. Zwischen den teils zerschnittenen Büschen hieben Klemm, Sven und ein weiterer Mann mit Äxten nach einer großen Kreatur mit schwarzem Fell und gelben Augen. Eine vierte Person war an der Hauswand zusammengesackt und rührte sich nicht. Die drei Männer waren alle sichtbar verletzt, doch drangen sie weiter auf die Kreatur ein. Neben Daniel an der Tür stand außerdem Herr Bauer, der völlig erstarrt die Szene betrachtete. Nun schnellte der Wolf vor und rammte Klemm so heftig, dass der mit dem Kopf auf einen Baumstumpf traf. Der Wolf wollte ihm in die Kehle beißen, aber Sven schlug ihm in den Nacken.
Das Problem war, die Axt traf nicht durch das Fell.
Der Wolf fuhr herum, ließ vom bewusstlosen Clem ab und knurrte Sven an. Dann machte er sich zum Sprung bereit. Da erschallte ein lauter Schrei und es dauerte einen Moment, bis Daniel begriff, dass es seine Stimme war.
Der Wolf hielt inne und blickte zu ihm herüber. Die gelben Augen fixierten den Jungen. Für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke. Daniel erstarrte.
Er konnte sich nicht mehr rühren, aber sein Herz raste.
Ungefilterte Angst beherrschte ihn, aber zugleich war da diese Stimme.
»Es ist dein Schicksal.«
Sven und der letzte übrige Kämpfer nutzten den Moment erneut, nach dem Tier zu hacken, aber die Hiebe machten ihm nichts aus. Sie prallten regelrecht ab.
Der Wolf fletschte die Zähne, aber fixierte noch immer Daniel. Dieser spürte, wie ihm ein unbändiger Hass entgegenschlug. Dann bäumte sich das Tier auf, schleuderte Sven zu Boden und heulte. Das Geschrei war so laut, dass man es in ganz Birkenheide hören konnte. Und Daniel wusste, auch wenn er nicht die Sprache des Tieres sprach, was es bedeutete.
Es war eine Kriegserklärung. An ihn.
Dann plötzlich drehte sich das Wesen um, sprang und war über den Zaun. Und gleich darauf im Dickicht. Für einen Moment herrschte Stille. Niemand rührte sich, niemand sprach. Selbst das Atmen versuchten alle zu vermeiden. Herr Bauer aber brach den Bann. Mit hastigen Schritten war er beim zu Boden gegangenen Franz Klemm und untersuchte ihn.
»Schau nach David«, womit der Mann an der Wand gemeint war. Es dauerte eine Weile, aber schließlich war klar, dass David, Sarah und Karl beim Kampf mit dem Wolf, beim Versuch, die Familie Bauer zu verteidigen, gestorben waren. Dann trat Herr Bauer ans Sofa, an den Leib Ina Ölderims. Überall war Blut und auch hier war das Ergebnis eindeutig. Der Wolf hatte ihr in die Kehle gebissen, aber unter ihr, von ihrem Körper ins Sofa gedrückt und so vom Wolf beschützt, lag, leicht verletzt, aber am Leben, der kleine Martin. Herr Bauer atmete sichtlich auf, als er es sah. Dann drehte er sich zu den Überlebenden um. Auch der Rest des Hauses war erwacht. Erika, Tim und Hanna standen an der Tür zum Flur und blickten auf die grausige Szene mit weit aufgerissenen Augen. Herr Bauer wollte noch etwas sagen, zitterte aber am ganzen Leib. Frau Bauer übernahm die Initiative.
»Los, Daniel, hilf mir, die Toten in den Keller zu bringen.«
Die Aufforderung kam ihm schon gar nicht mehr seltsam vor, als wäre es das Normalste in der Welt, eine alltägliche Tätigkeit, die eben dazugehörte. Er nickte. Zusammen brachten sie die blutigen Leichname hinunter. Daniel schaute nicht hin. Auch Erika und Tim halfen. Hanna setzte sich aufs Sofa zum völlig traumatisierten und stummen Martin, den sie dann drückte wie eine Puppe. So hatten sie alle ihre Aufgaben und keine Zeit nachzudenken. Franz Klemm erwachte irgendwann mit schrecklichem Kopfweh, behauptete aber ruppig, es sei nichts und man solle ihn in Frieden lassen. Sven und er brachen bei Sonnenaufgang zum Gemeindehaus auf. Dort fanden sie ein Loch in der Wand vor und in Achmeds Zelle lagen nur aufgenagte Fesseln. Da waren Spuren von Nagetierzähnen. Die Wand indes sah aus, als hätten sich Würmer in gewaltiger Zahl hindurchgefressen. Das Material um das Loch herum war völlig porös. Von Ahmed war keine Spur. Tage später sollte Frau Bauer in ihrem Briefkasten eine Nachricht finden.
»Bitte kümmern Sie sich um meinen Jungen.« Mehr hörte man nicht mehr von Ahmed Ölderim.
Der Angriff des Wolfes auf die Bauers, der Tod Inas und der drei Wachen hatte bedeutsame Konsequenzen. Die Birkenheidner erkannten, dass es keinen Sinn hatte, in Kleinfamilien zu leben, dass es zu gefährlich war. Wären weniger Wächter bei den Bauers gewesen, hätte das Monster sie wahrscheinlich alle getötet. Man musste sich besser schützen. Weil es außerdem langsam Herbst und damit kälter wurde, schien es sinnvoll, Häuser zu besiedeln, die Kamine hatten oder Holzöfen. Einige ganz alte und einige ganz neue Häuser hatten so etwas. Dazu gehörte das Haus der Bauers. Vor ein paar Jahren hatte Herr Bauer eine Zusatzheizung installieren lassen, die sowohl Holz als auch Pellets verfeuern konnte und die mit der Hilfe eines Heizungsinstallateurs im Dorf auch ganz ohne Strom lief.
So wurde das Bauerhaus eines der Großfamilienhäuser und alle mussten zusammenrücken. Sven, Franz Klemm, Martin natürlich und zwei Frauen, die ihre Männer verloren hatten, zogen ein. Der Keller wurde freigemacht, um mehr Platz zu schaffen. Die Leichname des Angriffs wurden daher hinausgebracht und wieder verbrannt. Daniel war nicht dabei, aber Anwesende berichteten, dass sich in dem Moment, da Ina Ölderim in die Flammen ging, hunderte Vögel gleichzeitig in die Luft erhoben. Der kleine Martin schlief fortan bei den Bauers im Bett. Daniel und Hannah mussten sich ihr Zimmer mit Erika und Tim teilen, was sich mehr als seltsam für Daniel anfühlte. Er konnte nicht so recht entscheiden, ob er im Himmel oder in der Hölle gelandet war. Tim war die meiste Zeit draußen und reagierte seine Wut ab, aber abends und nachts konnte Daniel die kleinen, versteckten oder unwillkürlichen Zärtlichkeiten einer 2 Jahre bestehenden Teenager-Beziehung live und in Farbe begutachten. Da geschah vor seinen Augen natürlich nichts Konkretes, aber für Daniel, der noch nie eine Freundin gehabt hatte, waren flüchtige Küsse, beiläufige Berührungen, ineinander verschlungene Hände und seltsame Blicke vollkommen ausreichend, um seine Fantasie zu beflügeln. Dass die Hauptdarstellerin seiner Beobachtungen auch noch ausgerechnet seine große Liebe war, machte es nicht besser. Andere Dinge kamen hinzu, wie etwa das Umziehen morgens, bei dem Erika darauf bestand, dass Tim und er hinausgingen, solange die Mädchen sich fertig machten. Sich fertig machen, in einer Welt, die komplett am Ende war, die Frisur richten, hübsche Kleidung für Hannah aussuchen, als ob dieser Quatsch noch irgendeine Bedeutung hatte. Und gleichsam verstand er, dass Erika seiner Schwester auf diese Weise ein klein wenig Normalität schenken wollte, und dafür liebte er sie umso mehr. Das wiederum macht es nicht gerade einfacher, mit ihr und ihrem Freund in einem Zimmer zusammengepfercht zu sein. Und so änderte sich ihr aller Leben erneut. Auch andere Häuser wurden Gemeinschaftshäuser. Der Installateur sorgte auch dort für nutzbare Heizsysteme, die auf primitiver Technologie beruhten, und Birkenheide rückte zusammen, entschlossen sich vor dem Wolf zu schützen. Entschlossen sich nicht kleinkriegen zu lassen. Der Angriff des Wolfes hatte Opfer gekostet. Er hatte aber auch den Trotz seines ganzen Dorfes befeuert und sie gezwungen, zusammenzuarbeiten. Die Bürgermeisterin übernahm die Führung und trieb die Menschen an, eilig zusammenzuziehen, außerdem das Tageslicht zu nutzen und das Dorf auf anderen Wegen auf diese neue Welt vorzubereiten. Alle hatten Angst, aber stillstehen und warten, bis der Wolf sie fraß, wollten sie auch nicht. Die Befehle der Bürgermeisterin und Herrn Bauers gaben ihnen den Halt, den sie brauchten, und die Birkenheiden erfolgten. Eine Frischwasserzufuhr musste ermöglicht werden. Die Isenach, ein Bach, der etwas außerhalb des Dorfes verlief, schien die Lösung zu sein, und man hackte einen Pfad zum Flusslauf, von dem man täglich eimerweise Wasser holte, um es abzukochen. Der Bach trug seitdem deutlich mehr Wasser, auch weil es viel regnete und war nun fast ein Fluss. So mancher nuschelte allerdings, dass dies ja auch das Wasser sei, das im Bruch diesen Sumpf oder zumindest dieses Schwemmgebiet erschaffen habe. In den Gärten der Großfamilienhäuser sah man daher auch vermehrt Tonnen stehen, die Regenwasser sammelten, und komplizierte Regenableitungen, um so viel wie möglich Wasser zu bewahren. Täglich gab es Versammlungen und Besprechungen im Gemeindehaus. Menschen bekamen verschiedene Aufgaben zugeteilt. Wasser schleppen, Holz hacken, Häuser befestigen und einiges mehr. Die fittesten Männer und Frauen wurden zu Wächtern und Wächterinnen ernannt. In jedem Haus mussten mindestens 3 leben, was, wie Daniel fand, viel zu wenig war. Er selbst verbrachte seine Zeit damit, Pfade zu schlagen. Er war sehr gut darin und fast niemals erschöpft. Er dachte über diesen Fakt kaum nach, aber ein Teil von ihm sorgte sich darum. Was hatte das zu bedeuten? Warum hatte ihn der Wolf nicht angegriffen? Bis auf Sven und Herrn Bauer hatte niemand gesehen, dass der Wolf ihn angestarrt hatte und dann fortgerannt war. Die beiden sprachen nie darüber. Daniel wollte am liebsten nicht draußen sein. Er wollte nicht arbeiten, er wollte nicht hacken. Er wäre viel lieber in dem kleinen Zimmer zusammengequetscht mit Hannah, Tim und vor allem Erika geblieben und hätte sich nicht mehr gerührt. Aber Herr Bauer ließ das nicht zu. Was, wenn der Wolf wiederkommt, hatte sich Daniel anfangs noch beschwert, aber Herr Bauer hatte ihn nur ernst angeschaut, mit den Schultern gezuckt und ihm eine Axt in die Hand gedrückt. Die Angst wich nie von Daniels Seite. Wenn es im Dickicht raschelte, wenn jemand hustete, wenn ein Vogel über ihn hinwegflog, zuckte er zusammen und schaute sich nach dem Wolf um. Aber da war nichts.
Tim hingegen wollte hacken, wollte arbeiten, wollte Dinge zerstören. Seine Wut war grenzenlos. Auch er schaute sich um, aber nicht aus Angst, sondern aus Hoffnung, den Wolf zu sehen. Immer wieder sprach er davon, das Tier zu finden und zu töten. Immer wieder fantasierte er, wie er es im Kampf erschlagen und seinen Vater rächen würde. Daniel kam das absurd vor, vollkommen wahnsinnig. Niemand konnte dieses Tier besiegen. Niemand. Und doch hallte die Stimme Hannas in solchen Momenten in seinen Ohren. Es ist dein Schicksal. Während die Bürgermeisterin die Wasserversorgung löste und das Dorf organisierte, hatte Herr Bauer eine andere Mission. Die Erzählung Franz Klemms von der Expedition zum Hit hatte ihn schon aufhorchen lassen, aber die Betrachtung des Dorfes am nächsten Tag war dann schlussendlich die Bestätigung seiner Vermutungen. Die Ereignisse um Ahmed und den Wolf hatten seine Pläne verzögert. Die Notwendigkeit, schnell zusammenzuziehen und das Dorf neu zu organisieren, war dann ein weiterer Stopper gewesen. Jetzt aber, nach 2 Wochen ohne Wolfsgeheul und einer ganzen Gemeinde, die zwar nicht reibungslos und nicht ohne Streit und auch nicht ohne unzählige, die sich verweigerten, voranschritt, aber doch Fortschritt machte, wollte er endlich seine Mission durchführen. Eines Morgens klopfte er früh an die Tür der Kinder. Er hatte eine Outdoorjacke an, einen Rucksack, feste Schuhe und einen Strohhut auf und sah aus wie ein Angler. »Kommt«, sagte er, »wir gehen auf die Jagd.« »Nach dem Wolf?« fragten Tim und Daniel gleichzeitig, der eine hoffnungsfroh und grimmig, der andere voller Furcht. Herr Bauer schüttelte lächelnd den Kopf. »Natürlich nicht. Es ist Tag und er scheint erst mal fort zu sein. Nein.« Wir gehen auf die Jagd nach unserer Zukunft. Mehr sagte er nicht und die Kinder mussten sich erst einmal mit dieser kryptischen Aussage zufrieden geben. Die Jugendlichen schauten einander an. Sie waren es gewohnt, dass man sie zur Arbeit drängte und Holz hacken ließ oder ähnliches. Das hier klang nach einer Abwechslung. So zogen sie los. Herr Bauer, Tim, Daniel, Erika und sogar Hannah, die in den letzten Tagen wieder normaler wirkte, lachte, spielte und sich liebevoll um den kleinen Martin kümmerte. Dass er überlebt hatte, schien für sie alles zu bedeuten. Ihr Weg führte sie zunächst nicht weit. Vor dem Dattelheim blieb Herr Bauer stehen und holte ein dickes Buch aus dem Rucksack. So einen riesigen Schinken hatte Daniel noch nie gesehen. Es stellte sich als Pflanzenlexikon heraus. Warum es so etwas als Buch gab, wo man doch alles im Internet finden konnte? Daniel brach den Gedanken schnell ab. Er staunte stattdessen, dass der Mann nach kurzer Zeit eine Seite aufgeschlagen hatte und sie Tim, der sich nervös und angriffslustig umsah, hinhielt. »Lies bitte.« Tim seufzte, aber tat wie geheißen. »Phoenix dactylifera. Echte Dattelpalme.« Herr Bauer lächelte und schaute Tim weiter an. »Und ist das dieselbe Pflanze auf dem Bild und im Buch?« Tim zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Denk schon.« Da sagte Hannah plötzlich, »Sven hat davon schon gegessen. Er ist hochgeklettert und hat eine genascht.« Daniel war erstaunt, dass sie sich daran erinnerte. Sie war so abwesend gewesen an dem Tag. Herr Bauer nickte. Dann schrieb er in ein Notizbuch »Dattelpalmen«. 12. Zur Ernte freigegeben. Er schaute zu den Jugendlichen, die ihn verdutzt anstarrten. »Unsere Nahrungsmittel werden nicht ewig reichen. Ich weiß nicht, was hier geschehen ist. Ich weiß nicht, welche Gründe all das hier hat. Mir fällt nichts ein, das irgendeinen Sinn macht. Aber ich erkenne Nahrung, wenn ich sie sehe. Die Leute von Birkenheide haben alle möglichen Dinge angebaut und im Umland gibt es Anbauflächen, Streuobstwiesen und natürlich Wein.« Er schaute wieder zu dem Baum. »Manche haben sogar Dattelpalmen gepflanzt. Warum auch immer«, schmunzelte er. »Wenn man den Sinn von etwas nicht erkennt, erkennt man aber vielleicht seinen Nutzen. Wir gehen durchs Dorf. Wir katalogisieren und notieren die Pflanzen, die gewuchert sind, und wir merken uns, welche uns ernähren können. Und dann werden wir sie ernten.« Er wirkte sehr zufrieden. Zum ersten Mal seit langer Zeit erschien er beinahe glücklich. »Machte ihm das hier Spaß?« Daniel seufzte. So viel Hoffnung war zu viel für ihn.
Die Bürgermeisterin trommelte alle zusammen, Herr Bauer wollte Birkenheide ernten und beide schienen zu vergessen, dass Ahmed verschwunden, Ina tot und der Wolf da draußen war. Aber er sagte nichts. Auch Hanna schien Spaß zu haben, ging lachend hinter Herrn Bauer her. Und sogar Tim schaute für einen Moment nicht mehr ganz so grimmig. Erika stupste Daniel an. »Komm schon, mach nicht so ein verkniffenes Gesicht«, sagte sie lächelnd und zwinkerte ihm zu. Mehr Aufforderung brauchte er nicht. Die Expedition war erhellend. Herr Bauer hatte recht. Es war schon verblüffend, was in den Gärten von Birkenheide alles wuchs und nun in absurden Mengen gewuchert war. Äpfel, Bohnen, Birnen, Quitten, Rüben, natürliche Wein, Brombeeren, Himbeeren und vieles mehr. Am bedeutsamsten aber waren die Kartoffeln. Direkt hinter dem Gemeindehaus begann der Kartoffelwald auf dem alten Kerwefeld und wuchs zwischen Heideweg und Eiersheimer Straße um die Häuser herum und am Waldrand entlang bis zur L454 und weiter nach Maxdorf hinein. Kartoffeln, soweit das Auge reichte. Ich glaube, wenn man Franz Klemms Beschreibung glaubt, dass es auch welche auf dem Weg nach Erpolsheim gibt. Aber das ist weiter weg und außerdem durch den Wein. Die hier sollten erstmal reichen, sagte Herr Bauer zufrieden. Am Ende des Tages, als die Sonne langsam unterging und sie zu Hause angekommen waren, bewies der vollgeschriebene Block Herrn Bauers, dass er recht behalten hatte. Die Erntezeit stand bevor.